Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute Abend live auf dem roten Sofa einen Mann mit unglaublich vielen Berufungen. Studierter Physiker, promovierter Philosoph und Profitänzer. Dazu Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Dr. Marco Wehr.
Einen wunderschönen guten Abend.
Komplexe Welt und wie wir lernen, damit klarzukommen. Darum soll es ja heute gehen. Das ist Ihr neuestes Werk. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal so richtig über diese komplexe Welt geärgert?
Täglich.
Was war das letzte als Beispiel?
Ja, das Letzte ist immer, wenn ein Paket nicht richtig ankommt und ich dann Ewigkeiten hinterher stiefeln muss, um es dann endlich in die Hände zu kriegen.
Ich hatte das gerade, da habe ich mich an Sie gedacht, weil ich wusste, wir haben die Sendung zusammen. Ich war beim Kinderarzt und dann sagte sie so zu mir, nee, telefonisch sind wir nicht mehr erreichbar. Da ist ein QR-Code, den fotografieren Sie bitte an, abmelden sich an und dann können Sie uns auch wieder erreichen. Wo ich so gedacht habe, ja, aber irgendwie, ne? Also Telefon ist jetzt nicht mehr, es überfordert leicht, oder?
Ja, das ist einfach so, man kriegt auch keinen mehr persönlich an die Strippe. Also wenn irgendwas kaputt geht oder so, dann hängt man in der Warteschleife, dann endlich hat man jemand dran, der ist nicht zuständig, der kann einen aber auch nicht mit dem Zuständigen verbinden. Hat man den Zuständigen endlich am Apparat, dann wird einem auch meistens nur halblebig geholfen. Da muss man das irgendwo hinschicken, dann wird es repariert, dann wird es zurückgeschickt. Wenn es zurückgeschickt wird, kommt es ins falsche Postauto. Dann kriegt man eine Karte, dann holt man es an der falschen Stelle ab. Wenn man noch 2 Stunden vorher warten muss, kommt das auch noch mit dazu.
Ja, also ich glaube, jeder kennt das, dass man sich darüber schon mal so richtig aufgeregt hat. Ja. Aber das Schöne ist ja, Sie haben ja Lösungen mitgebracht. Über die wollen wir natürlich auch sprechen.
Warum ist nur alles so kompliziert geworden? Wieso kann ein auf Grund gelaufenes Containerschiff im Suezkanal die Weltwirtschaft zum Stottern bringen und die Suche nach einem neuen Handyvertrag uns überfordern? Der Physiker und Philosoph Dr. Marco Wehr analysiert, warum die Welt so komplex geworden ist.
Die Welt ist so komplex geworden, weil wir von weltumspannenden Strukturen abhängig sind. Internationale Finanzmärkte, globale Lieferketten und natürlich das Internet.
Wie kommen wir in dieser neuen komplexen Welt klar? Der Autor recherchiert, wie wir als Gesellschaft mit den neuen Herausforderungen umgehen und wie wir in diesem Chaos ein glückliches Leben führen können. Der Physiker, Philosoph und Welterklärer, Dr. Marco Wehr.
Ja, die Welt ist kompliziert geworden, da sind wir uns einig drüber. Vielleicht bevor wir da einsteigen, noch mal vorab die Frage, haben wir denn das Schicksal der ewig Verzweifelten?
Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt natürlich Aspekte unserer Zeit, wo wir komplett privilegiert sind. Also allen Menschen, die unter Weltschmerz leiden, empfehle ich Geschichtsbücher zu lesen. Vor 150, 170 Jahren wurde noch ohne Narkose operiert, auch Beine. Die wurden dann einfach abgeschnitten, weil man das unbedingt haben möchte, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt natürlich Aspekte unserer Zeit, die typisch für unsere Zeit sind und die auch sehr anstrengend und schwierig zu bewältigen sind.
Sie haben doch mal gesagt, dass wir die Beschränktheit im Inneren dem Äußeren nicht mehr hinterherkommt. Also heißt, unser Geist kommt eigentlich mit dem, was drumherum ist,
ja,
nicht mehr klar.
Das ist das, was ich als Komplexitätsfalle beschreibe. Das ist sozusagen, das sind Probleme, wo die so dermaßen kompliziert sind, dass mein Gehirn für die Komplexität des Problems einfach zu klein ist.
Heißt das also, weil manchmal denkt man ja auch, wo Sie das gerade angebracht haben, mit dem vor 150 Jahren wurde ohne Narkose ein Bein amputiert und wir klagen immer und sagen immer, jetzt ist alles irgendwie schrecklich geworden, das bilden wir uns nicht ein?
Nee, absolut nicht. Also ich meine, klar, also es gibt bestimmte Aspekte unserer Zeit, die sind einmalig, auf die werden wir ja gleich wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Es gibt viele Aspekte unserer Zeit, wo wir komplett privilegiert sind. Also wie gesagt, noch mal kurzer Rückblick in die Geschichte. Wir hatten Corona. Corona war natürlich für alle jetzt eine große Belastung. War aber eine große Belastung, weil wir solche Krisen auch nicht mehr gewohnt sind. Gucken wir jetzt zum Beispiel in die Jahrhunderte zurück und vergleichen Corona mit der Pest, dann war Corona eigentlich ein laues Lüftchen. Also die Pest in Venedig, da sind 30% der Menschen gestorben. Das heißt, in unserem engsten Familienkreis wären jeweils sozusagen Kinder, Eltern, Geschwister wären gestorben. Und die Katastrophe hätte eine ganz andere Qualität gehabt als heute.
Aber heute in dieser komplexen Welt, lassen wir das jetzt mal außen vor, ist es so, dass eben alles miteinander zusammenhängt. Das haben wir ja auch während Corona gemerkt.
Richtig, genau.
Weil wir haben ja hier dieses Tischbillard stehen. Ich finde das ganz interessant, um mal an diesen Begriff Komplexität und da überhaupt ranzukommen. Was heißt das eigentlich alles? Finde ich das ganz witzig, wenn Sie das daran mal erklären könnten, was eigentlich sich so verändert hat, was neu ist in unserer
Zeit. Da muss ich ganz kleines bisschen ausholen. Also es gibt sozusagen für mich zwei unterschiedliche Formen von Komplexität. Die eine ist sozusagen die natürliche Komplexität und es sind auch die natürlichen Komplexitätsfallen. Das ist das, was sozusagen die Menschheitsgeschichte immer begleitet hat. Also Vulkanausbrüche, Wetter, Seuchen, Überschwemmungen, Dürren. Das sind alles chaotische Systeme, die sich nicht prognostizieren lassen. Und diese Systeme, die gab es sozusagen in der menschlichen Historie genauso, wie es die heute gibt. Und die waren auch immer genauso katastrophal. Ich meine, katastrophaler werden sie heute, weil wir eine engere Besiedlung haben, die treffen mehrere Menschen. Aber diese Art von System hat sich nicht geändert. Und dann gibt es künstliche Komplexitätsfallen, die sind neu. Die kommen dadurch zustande, dass wir eine besonders komplizierte Umwelt und Infrastruktur geschaffen haben.
Also das heißt, diese künstlichen haben wir praktisch kreiert?
Genau, die haben wir kreiert. So, um jetzt zu erklären, was eine Komplexitätsfalle ist. Eine Komplexitätsfalle ist ein Problem, wo sozusagen meine kognitive Bearbeitungskapazität vom Gehirn oder auch von den Computern, die ich verwende, nicht ausreicht, um das Problem zu beschreiben. So, und wenn man jetzt zum Beispiel sich so ein Billardspiel anguckt, ein Billardspiel war früher eigentlich der Inbegriff eines vorhersagbaren Systems. Das ist richtig, wenn man voraussetzt, dass die Kugeln sozusagen mit Reibung laufen und irgendwann sozusagen durch die Reibung liegen bleiben. Dann lässt sich das gut beschreiben. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.
Ich wusste, da ist was hängen geblieben.
Prädestiniert fürs Physikstudium. Ja. Ich spiele sehr wenig Billard, vielleicht sieht das jetzt komisch aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, dann sieht man, klack, die Kugeln sind gelaufen, aber die bleiben direkt stehen. Was aber wäre, wenn die jetzt ohne Reibung laufen würden? Dann stellt sich die Frage, ließe sich dieses System vorhersagen? Und da ist es so, wenn die ohne Reibung laufen, dann ist es tatsächlich so, dass dieses System nach relativ kurzer Zeit für uns unvorhersehbar wird. Mhm. Und warum? Weil ich nicht ganz genau weiß, in welchem Winkel ich die Kugel geschossen habe und mit welchem Impuls. Und dieses Unwissen, was sozusagen ich am Anfang habe, das vergrößert sich mit jeder Kollision der Kugeln. Wenn Sie jetzt also mich fragen, ist ja nach einer Minute die rote Kugel dann sozusagen ins Loch eingefallen oder nicht, dann ist es tatsächlich so, dass sich diese Frage ab einer bestimmten Zeit nicht mehr beantworten lässt. Mhm. Und das ist ganz typisch für chaotische Systeme. Und chaotische Systeme gibt es eben viele. Also das Wetter ist chaotisch, es lässt sich in einem bestimmten Zeitraum vorhersagen, aber ab einer bestimmten Zeit eben nicht mehr. Beim Klima ist es so, bei Erdbeben ist es so, bei Vulkanausbrüchen ist es so und bei Seuchen ist es auch.
Aber wenn wir das jetzt hier mal nehmen, also Sie nennen ja auch einige Beispiele, da ist der Vulkanausbruch, der alles ins Wanken bringen kann. Oder vielleicht als letztes Beispiel Ever Given im Suezkanal. Steckte da 6 Tage fest, auf einmal stand man im Drogeriemarkt und bekam sein Duschgel nicht mehr.
Ja, ganz genau.
Aber so, kann man das damit vergleichen oder ist das wieder was anderes?
Ja, Sie greifen fast ein bisschen vor, weil bei der Ever Given kommen zwei unterschiedliche Systeme zueinander. Also Ever Given ist natürlich sozusagen, war ja im Suezkanal, war ein Frachtschiff, alles in Ordnung, normalerweise fahren die einfach so durch. Bloß als es diese Havarie gab, da gab es ja einen großen Sturm. Und dieser Sturm, der hat dazu geführt, dass sich das Schiff gedreht hat und das hat sich dann in dem Kanal im Grunde genommen verkeilt. Das heißt, natürliche Einflüsse und künstliche, also die künstliche Infrastruktur natürlichen Einflüsse, der Wind, haben sich sozusagen gekoppelt und dadurch ist die gesamte globale Lieferkette aus dem Gleichgewicht gekommen.
Das ist ja so ein bisschen so, dass eben ein Faktor passiert und so viel. Und haben wir das selbst kreiert jetzt, dass auch immer mehr dann betroffen ist, wenn sowas kommt?
Ja, also die Systeme, die wir geschaffen haben, die werden eben immer empfindlicher. Also wir hatten ja, wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, welche weltumfassenden Strukturen wir mittlerweile haben. Wir haben das Internet, dafür braucht man Datenkabel, dafür braucht man Satelliten. Wir haben die internationalen Finanzmärkte, sozusagen gekoppelte Computersysteme, die in rasender Geschwindigkeit funktionieren. Wir haben globale Lieferketten. Und diese Systeme sind natürlich extrem störanfällig. Mhm. So, und wenn die jetzt koppeln mit diesen natürlichen Komplexitätsfallen, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit Vulkanausbrüchen, mit Erdbeben und so, dann entsteht eine Metakomplexität, die fast gar nicht mehr zu beherrschen ist.
Und das gibt einem auch ein ungutes Gefühl, finde ich.
Ja, auch zu Recht.
Ja, genau. Also so. Ja. Und dann wollen wir aber, Sie haben ja auch geschrieben, wie man damit klarkommt. Darüber müssen wir unbedingt sprechen, denn diese Zufriedenheit und dieses nicht mehr so überfordert sein, das wollen wir ja alle erreichen. Ja, in dieser komplexen Welt nicht ganz so einfach, aber Torge Wittern-Kochs, der hat eine Soziologin in Bremen getroffen, die zumindest ein paar Antworten darauf hat, wie das funktionieren könnte.
Bist du ein glücklicher Mensch?
Ich bin ein zufriedener Mensch, ja, ich denke.
Woran liegt das?
Ich glaube, das ist genetisch.
Positive Gedanken sind wichtig für das Glück.
So Menschen, die einem wichtig sind, ja. Wenn man mit denen Zeit verbringt, das macht glücklich.
Was ist Glück? Was macht uns glücklich und wie können wir ein zufriedenes Leben führen? Große Lebensfragen, doch man kann es auf wenige Schlagworte runterbrechen, so die Soziologin und Glücksforscherin Hilke Brockmann.
Wir können die Glücksformel in drei Kategorien fassen. Haben, lieben und sein. Haben bezieht sich auf die materielle Versorgung, die wir natürlich gewährleisten müssen, vor allen Dingen Gesundheit und Geld. Das Lieben zielt auf die sozialen Dimensionen, die ganz wichtig in unserem Leben sind. Freunde und Familie. Und das Sein, das ist das, was unserem Leben Sinn und Zweck verleiht, etwas, was über uns hinaus reicht, etwas, was uns im großen Ganzen verortet. Oft ist es die Religion, manchmal ist es auch das Ehrenamt oder die Musik.
Ein Sechser im Lotto zu haben, ist pures Glück. Die Chancen dafür stehen bei 1 zu 15 Millionen. Doch macht es auch das Leben glücklicher? Ist das Gefühl Glück käuflich?
Ich weiß nicht, so viel Geld macht er nicht glücklich.
Glück, was ist, was ich im Herzen habe und nicht im Portemonnaie?
Also ich kann mir keine Gesundheit kaufen, ich kann mir keine gute Familie kaufen. Klar, man hat ein sorgenfreies Leben, wenn man im Lotto gewinnt, dann kann man sich mehr leisten. Aber glaube ich, hat nichts mit Glück zu tun.
So ein Lottogewinn oder so ein Wealth-Shock, neudeutsch, ist eigentlich eher so ein unglückliches Ereignis, weil die Leute aus ihren normalen aus ihrem normalen Umfeld wirklich herausgeworfen, katapultiert werden und sich jetzt mit der neuen Situation erstmal überhaupt vertraut machen müssen.
Generell gilt Vorsicht vor Konsum. Teure Handtaschen und schöne Autos verschaffen uns kein Glück. Zumindest nicht auf Dauer.
Die hedonistische Tretmühle ist, dass wir uns an Dinge anpassen und gewöhnen. Und das gilt eben auch beim Konsum oder beim Reichtum. Das hat schon sehr früh Richard Easterlin gezeigt. Die Amerikaner werden immer reicher, werden aber nicht glücklicher. Und das liegt daran, dass wir uns an bestimmte Formen des Wohlstands eben gewöhnen können. Und dann brauchen wir immer mehr Reize und dann sind wir in diesem Hamsterrad.
Für Geld ist das Glück also nicht zu haben. Aber wir können ihm auf die Sprünge helfen.
Kleine, schöne Ereignisse, die man gut kontrollieren kann, mit Freunden, ist immer ganz wichtig. Da sollte man durchaus auch Zeit investieren und sich da öfter mal vom Computer oder vom Handy als junger Mensch irgendwie entfernen und in der Realität ankommen und mit Freunden was unternehmen. Das kostet auch nicht viel und man gewöhnt sich an Freunde auch nicht. Man hat also auch nicht die hedonistische Tretmühle. Oft ist ja der Urlaub im Jahr so ein Höhepunkt, den kann man schon frühzeitig planen. Dann hat man lange was, auf was man sich freuen kann und gerne am Ende des Urlaubs noch mal ein Highlight setzen. Dann strahlt das lange noch über das Jahr hinaus. Am Ende des Tages kann man sich fragen, was war schön? Also sich zu erinnern an die Sachen, die gut waren und damit einschlafen und nicht an die Sachen erinnern, die schlecht waren.
Die positiven Dinge im Leben sehen, schöne Erinnerungen schaffen und Gemeinschaft. Das sind gute Schritte auf dem Weg ins Glück.
Sind das auch so Ihre Lösungsansätze in einer komplexen Welt?
Ja, also die hedonistische Tretmühle zu vermeiden, ist auf alle Fälle ein kluger Ansatz.
Aber es ist ja auch so, zum Beispiel nehmen wir doch mal Bankanlagen, Geschäfte. Ja. So, jetzt hören wir irgendwie, Kryptowährung sollen wir auf jeden Fall machen. Trump setzt auch drauf. Also was wird das für ein großes Ding irgendwann? Und nicht, dass wir es verpassen. Also so, man hat ja ständig das Gefühl, man muss überall dranbleiben. Wie stehen Sie dazu?
Ja, sagen wir mal, damit sind wir ja bei Fluch und Segen des Internets. Also wenn man sich mal überlegt, Das Internet stellt uns Informationen beliebiger Menge und beliebiger Qualität zur Verfügung. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil es dazu verführt, zu glauben, man könnte alles bedenken. De facto, wir haben ja darüber geredet, dass unsere mentale Kapazität begrenzt ist, können wir nicht alles bedenken und damit kommen wir in eine Zwickmühle. Also wir probieren, ein optimales Ergebnis zu erreichen.
Bleiben wir doch mal bei diesen Bankanlagen. Ich meine, so, ob Depot oder ganz normal Sparkonto. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Ja, ich habe hier einen Punkt voll auf dem Schirm. Also jetzt nehmen wir mal an, Sie wollen sozusagen das optimale Ergebnis bekommen bei einer Bank, bei einer Wertpapieranlage. Mhm. Da müssen Sie mittlerweile so viele Sachen bedenken, das ist komplett unmöglich. So, und jetzt verzweifeln gerade die Menschen, die glauben oder die anstreben, ein optimales Ergebnis zu erreichen. Das sind, in der Psychologie nennt man die getriebenen Optimierer. Das sind die Maximizer. Mhm. Diese Leute, die verzweifeln im Grunde genommen an dem Informationsangebot. Die klugen Genügsamen machen das anders. Die setzen sozusagen einen Cap und sagen, okay, also ich brauche nicht das optimale Ergebnis, mir reichen 80 oder 85%. Und dadurch reduziert sich das Problem übrigens auch mathematisch, wird viel weniger komplex und ich bin viel weniger durch die Situation gestresst, weil ich eben nicht das Maximum erreichen muss, was auch gar nicht möglich ist.
Also würde ich jetzt, um dieses Beispiel zu haben, würde ich einfach sagen, irgendwann mit Krypto, da komme ich nicht ganz mit, das lasse ich außen vor, ich nehme was anderes, aber das reicht mir auch.
Ganz genau. Also ich würde natürlich so die in der Wertpapieranlage oder überhaupt in der Geldanlage sagt man ja nicht alle Eier in einen Korb.
Wobei man auch nicht unbedingt weiß, ob Krypto besser ist, das wollte ich gar nicht sagen. Ne? Aber so, um das darzustellen, weil wir so viele Möglichkeiten haben.
Genau, unterschiedliche Anlageformen und dann einfach sozusagen nicht gestresst sein, wenn sie nicht unter den allerbesten sind, sondern wenn sie sozusagen gut fahren. Dann sind sie im Grunde genommen eine Lebenskünstlerin, weil sie es geschafft haben, genug Geld zu verdienen und sich gleichzeitig mit dem Geldverdienen nicht so zu stressen.
Sie sind ja in der Neurowissenschaft unterwegs und gleichzeitig Philosoph. Es ist ja schon, also Sie können das ja alles zusammenfügen. Haben auch diese Harvard-Studie übers Glück sehr genau studiert. Richtig. Ist es das, was rauskam als Quintessenz?
Ja gut, die Harvard-Studie hat nochmal ein bisschen einen anderen Fokus. Also das ist eine sehr interessante, das ist eine sogenannte Längsstudie. Da hat man sozusagen Menschen von 20 Jahren bis zu ihrem Tod begleitet, hat sich die Biografien angeguckt und hat sich dann überlegt oder hat dann versucht rauszukriegen, was hat die Glücklichen von den weniger glücklichen Menschen unterschieden. So, und da gibt es natürlich einen Teil, der direkt rausfällt, das sind die, die fürchterliche Schicksalsschläge erlitten haben, da ist es schwierig, glücklich zu werden. Und bei den anderen
aber nicht unmöglich.
Ja, und bei den anderen war es aber so, dass sozusagen der materielle Aspekt, wenn man über einem bestimmten Level war, gar keine große Rolle mehr gespielt hat. Also ob die Leute sozusagen gestorben sind und ein riesiges Haus und eine Villa hatten, war dann weniger entscheidend als die menschlichen Verbindungen. Also die Fähigkeit, Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen, war der absolute Kernpunkt der Harvard-Glücksstudie und hat die Menschen, die zufrieden sind, von denen unterschieden, die weniger zufrieden sind. Und das finde ich sehr, sehr tröstlich, weil das liegt einfach an uns. Das Glück liegt da wirklich auf der Straße, weil wenn wir sozusagen unsere persönlichen Beziehungen pflegen, dann haben wir sozusagen, dann haben wir die Zügel für unser Glück auch schon in der Hand.
Vor allem jeder von uns, ne?
Ja.
Sie haben übrigens auch mal sehr glückliche Stunden mit einer Kollegin von mir verbracht. Die hat nämlich auch heute eine Nachricht hinterlassen, dass ich sie unbedingt grüßen soll. Oh. Wobei, das soll sie selbst sagen.
Hallo Marco. Na, kennst du mich noch? Ist schätzungsweise 50 Jahre her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Meine herausragende Erinnerung an dich ist unser gemeinsamer Urlaub auf Åland 1976 zusammen mit Tina und Chris und deren Eltern in diesem Haus. Weißt du noch? Das lag ganz einsam, es gab kein fließendes Wasser, keinen Strom, es führte nicht mal eine Straße zum Haus und wir hatten eine ganz tolle Zeit. Wir haben Lagerfeuer gemacht, wir waren in der Sauna, wir waren fischen, wir haben uns irgendwie frei und glücklich gefühlt. Das ist meine Erinnerung an dich und es gibt auch noch Fotos, es gibt Beweisfotos, die kannst du dir jetzt gerne ansehen. Meine Frage an dich, weil du dich so viel mit den Fragen des Lebens beschäftigst, in deinem Beruf und überhaupt, was bedeutet Glück denn heute für dich? Alles Liebe, deine Bettina.
Ja, Bettina Tietjen. Ja, war mit
jetzt,
Ihnen
jetzt,
im Urlaub.
Jetzt bin ich echt baff. Also mir war ja gesagt worden, dass mich eine Überraschung erwartet, aber die haut mich jetzt fast vom Rosen.
Ja. Und erinnern Sie sich denn?
Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Also das waren für mich ganz, ganz tolle Erlebnisse. Also diese Olandinseln. Die
haben wir ein Foto? Ja.
Ja.
Erkennen Sie sich?
Ich bin der, der super aussieht.
Der mit dem roten Pulli, oder? Und daneben genau. Ist Bettina mit der weißen Mütze.
Unglaublich, das ist ja Wahnsinn.
Da ist Bettina in der Mitte. Ich weiß nicht, was da gerade. Ich glaube, Sie haben wenig Schlaf bekommen. Haben die Augen zu.
Ja, kann sein.
Erzählen Sie mal, wie war das?
Ja gut, also die Olandinseln, das ist ja wirklich wild. Das ist sehr, sehr reduziert. Also da gibt es keinen Strom, kein fließendes Wasser. Wir sind jede Nacht sozusagen rausgegangen zum Fischen, haben dann sozusagen die Fische aus den Netzen geholt, haben die geräuchert.
Was war denn das für eine Gemeinschaft? Wie kamen denn die Leute
dazu? Das war einfach mein bester Freund, Christopher. Dessen Eltern hatten dieses Haus, also sie leben jetzt nicht mehr, aber das Haus gibt es bis zum heutigen Tage. Und da war ich eben 2x6 Wochen, war ich mit der Familie Schmidt und Freunden waren wir auf diesen Olandinseln. Da denke ich sehr gerne dran zurück.
Und wie erinnern Sie sich an Bettina? Das müssen wir natürlich auch noch klären, wo wir gerade solche Fotos
gesehen haben. Ja gut, also das ist natürlich schon ein bisschen Nebel der Vergangenheit. Ich muss jetzt auch 2-3 Mal schalten, aber jetzt, wo ich sie gesehen habe, da fängt es schon an zu klickern.
Und wir müssen natürlich Ihre Frage noch beantworten. Was ist denn heute Glück für Sie? Damals war es eben dieses Glück, was Sie da mit Freunden hatten?
Ja, also gut, mein persönliches Glück ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung, ist gesund zu sein. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. So eine sine qua non. Dann meine freundschaftlichen und familiären Beziehungen, also die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen besten Freunden, ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich bin jemand, der sehr, sehr im Moment lebt, also der sehr, sehr gerne zum Beispiel eben kocht, mit Leuten redet, mit Leuten Wein trinkt und so. Mhm. Also meine Glücksmomente sind gar nicht so besonders spektakulär. Also ich muss nicht irgendwie mit einem Gleitschirm von irgendeinem Berg runterspringen oder so, um zufrieden zu sein. Sondern ich finde das Glück eher in mir selber.
Aber vielleicht war die Großbotschaft ja anders, dass Sie sagen, Sie feiern noch mal Revival irgendwie nach 40 Jahren oder so. Dass Sie sich alle da noch mal treffen, das wäre bestimmt lustig.
Auf den Olan, ja, genau. Da würde ich sehr gerne noch mal hin.
Ja. Also. Was natürlich auch noch ein Punkt bei Ihnen ist, Sie sind ja auch Profitänzer. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch beim Tanzen eben Glücksgefühle empfinden. Das geht nicht nur Ihnen so, das geht vielen so. Es ist aber auch so, dass es tatsächlich so ist, dass bei einigen Menschen das auch gesundheitsfördernd sein kann. Also vor allem Parkinson-Patienten können von den Tanzbewegungen profitieren. Und wie das funktioniert, das zeigt uns jetzt Laura Klinghardt.
Montagnachmittag, Hamburg, Winterhude. Bereits seit 1,5 Jahren nimmt Gabi Kurz am sogenannten Dancewell-Tanz- und Bewegungskurs teil. Hier kann die 72-Jährige nicht nur vom Alltag abschalten, sondern auch etwas für ihre Gesundheit tun. Denn sie ist wie die meisten Teilnehmer hier an Parkinson erkrankt.
Seit jetzt 3 Jahren diagnostiziert und seit 4 Jahren habe ich Symptome, die mich stutzig gemacht haben. Sie merken vielleicht auch, dass ich den Tremor habe. Der wird auch etwas stärker. Aber auch hier beim Tanzen ist es so, dass das Eigentliche das Empfinden in der schönen Bewegung ist. Also wirklich zu merken, dass das alles geht. Weil eben die Bewegung wirklich eingeschränkter wird. Und es ist wichtig, dagegen zu arbeiten.
Parkinson ist eine fortschreitende Krankheit, bei der nach und nach immer mehr Gehirnzellen kaputt gehen. Die Kommunikation zwischen Kopf und Muskeln funktioniert nicht mehr richtig. Es kommt zu Bewegungseinschränkungen und Zittern. Durch Bewegungstraining kann der Krankheitsverlauf allerdings verlangsamt werden.
Ja, das ist natürlich eine Bewegungsanregung, die überhaupt gut ist. Also die auch im Alltag leichter ist, wenn man diese Ideen im Kopf hat. Und von daher ist es wirklich, ich sag mal so, eine Unterstützung, auf die man gar nicht verzichten kann. Es gibt viele Wege dazu, aber dieses Tanzangebot, das ist so vielfältig und macht so Freude.
Von innen.
Den Tanzkurs Dancewell gibt es seit 2 Jahren. Teilnehmen kann jeder, der möchte, und das völlig kostenlos. Ziel ist es auch, die Sicht auf die bewegungseinschränkende Krankheit zu ändern und so besser mit ihr umzugehen.
Arme kreisen und jetzt ausprobieren, beide Arme gleichzeitig kreisen. Ja, und jetzt nochmal, beide Arme, die Fingerspitzen
Beim Dance-Well-Tanzkurs kommt es nicht auf saubere Ausführungen an. Viel wichtiger ist es, dass die Teilnehmer ihren Bewegungen freien Lauf lassen. Vielfalt spielt deshalb eine große Rolle.
Sind mit unterschiedlicher Musik und unterschiedlichen Bewegungsstile und auch unterschiedlicher Rhythmen und unterschiedlicher Herangehensweise auf den Tanz. Es ist auch viel mit der imaginativen Arbeit. Das ist Vorstellungsarbeit. Das ist, stellen Sie sich etwas vor.
Und das Ganze funktioniert offenbar.
Das hilft mir also zum Beispiel während dieser ganzen Stunde, bin ich irgendwann, denke ich gar nicht mehr, dass ich Parkinson habe. Die großen Bewegungen, die wir machen, das ist auch gut für die Krankheit oder gegen diese Krankheit. Und deswegen kann ich es eigentlich nur jedem raten, damit zu machen.
Für Gabi Kurz geht es beim Tanzen allerdings nicht nur um Parkinson.
Sich berühren, einander begegnen. Und ich glaube, das ist ja sowieso im Leben schön. Aber wenn man so eine Krankheit hat, glaube ich, ist es so wichtig, dass man lernt, einen freundlichen Umgang mit ihr zu finden.
Tanzen mit Parkinson ist eine tolle Möglichkeit, nicht nur etwas gegen die Krankheit zu tun, sondern auch, um einfach mal richtig Spaß zu haben.
Schön, beeindruckend, freundlich auf die Krankheit zu gucken. Ganz toll. Für Sie bedeutet Tanzen auch total viel. Sie sind Profitänzer, haben sogar bei Brasiliens bekanntestem Sambista gelernt. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Das finde ich sehr beeindruckend. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das war ein ganz, ganz langer Weg. Also das ist ein ganz komischer Moment. Ich war in der Diskothek und habe sozusagen diese Samba-Musik gehört. Also diese Musik, wo nur mit Perkussion gespielt wird. Und das hat mich dermaßen gepackt, dass ich dann zu dem DJ hingegangen bin und habe gesagt, was ist das? Und dann hat er gesagt, das heißt Samba Batucada, kommt aus Brasilien. Und zwei Tage später habe ich einen Flug gebucht. Und dann bin ich sozusagen nach Rio gefahren mit dem festen Entschluss.
Wie alt waren Sie da, dass wir das so ein bisschen einschätzen?
So 22, 23.
Okay, das war also vor dem Studium noch?
Nö, während des Studiums.
Während des Studiums.
Und dann bin ich nach Brasilien und habe dann sozusagen diesen Tanz gesucht. Ich habe den am Anfang aber gar nicht gefunden. Also ich war dann an der Copacabana und habe dann gedacht, alle Brasilianer, die tänzeln da sozusagen am Strand entlang. Aber das war nicht so. Und dann hat das eine Weile gedauert, bis ich das gefunden habe. Und da muss man eben in die Favelas fahren, in die armen Gebiete. Und da wird dann Samba getanzt. Das war naturgemäß ein bisschen gefährlich und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich da safe war. Und dann habe ich da in diesen Favelas habe ich dann diesen Tanz gelernt und war wahrscheinlich einer der ersten Europäer, der das professionell unterrichtet hat und bis zum heutigen Tage unterrichte.
Das wollte ich gerade sagen. Sie machen Bühnenprogramm in Zürich mit?
Nee, in Zürich habe ich an der Hochschule gearbeitet.
Okay.
Also das war aber zeitgenössischer urbaner Bühnentanz.
Okay, aber ja, gut. Und dann haben Sie weiterhin unterrichtet, Sie haben eine eigene Tanzschule.
Wir haben eine eigene Tanzschule in Tübingen, ja, richtig.
Stimmt, Ihre Frau tanzte auch, ne?
Ja, genau.
Vielleicht, wir müssen uns das mal kurz angucken. Ich glaube, wir haben ein paar Bilder über Ihren Tanz. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das für ein Tanz ist. Können Sie kurz sagen, was das ist?
Ja, das ist was ganz anderes jetzt. Das ist eigentlich so eine Art zeitgenössischer afrikanischer Tanz. Also das ist der Tanz, den ich ursprünglich gelernt habe. Also ursprünglich habe ich afrikanischen Tanz gelernt. Und dann, als ich dann sozusagen da schon ein bestimmtes Level hatte, bin ich dann nach Brasilien gegangen.
Ah, okay. Und dann ja noch, wir haben ja gesagt, das war alles während des Studiums. Und eigentlich Physik studiert,
ja,
würde man jetzt auch nicht unbedingt denken. Und dazu dann noch in Philosophie promoviert.
Richtig.
So. Und ich glaube, das alles finanziert durch den Tanz.
Ja, das war eine Mischkalkulation. Also ich habe im Grunde genommen, Gott sei Dank, bin ich natürlich auch von zu Hause unterstützt worden. Habe dann aber auch während meines Studiums sozusagen schon viel als Tänzer gearbeitet und mir sozusagen Geld verdient. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass ich irgendwie zweimal ein langes Stipendium hatte in Physik und Philosophie. Und da bin ich auch unterstützt worden.
Jetzt fragt man sich natürlich, wie passt das alles zusammen? Sie sagen ja sehr gut, warum.
Ja, aber es gibt für mich so eine Einheit. Also ich meine, der Tanz hat eine Qualität, auch eine Lebensqualität, die man nicht in Sprache fassen kann. Und andersrum ist es eben auch. Also diese Dinge, die man analytisch artikuliert, wenn wir hier über das Billardspiel reden und über die Chaostheorie, dann ist es sehr, sehr schwierig zu vertanzen. Also es sind unterschiedliche Kommunikationsformen. Und ich wollte als Mensch eben gerne so eine Kugel sein, also sozusagen so diese unterschiedlichen Aspekte abdecken. Und deshalb war mir die geistige Arbeit und die körperliche Arbeit, die waren mir immer sehr, sehr wichtig.
Das war auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das erste Buch war. Auf jeden Fall weiß ich, dass Sie auch mal darüber geschrieben haben, wie das Gehirn die Hand lenkt, aber auch umgekehrt.
Genau.
Die Hand, das Gehirn.
Genau, also das habe ich mit meinem Freund Martin Weinmann zusammen gemacht, dieses Buch, der hier übrigens auf dem roten Sofa auch schon zu Gast war.
Und hat auch nur Gutes berichtet
heute. Natürlich, der hat nur das Beste. Und da geht es eben genau darum, dass sozusagen die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, hat auch was damit zu tun, wie unser Körper funktioniert. Und das ist ein Standpunkt, der ist nicht ganz so verbreitet, also in der Philosophie schon mal gar nicht. Also Platon hat ja gesagt, der Körper ist das Grab der Seele, der Körper, der hält mich nur richtig vom richtigen Denken ab. Und auch heute in der Philosophie ist es oft so, dass man denkt, dass der Körper nicht maßgeblich ist. Es gibt aber eine andere Richtung, das ist sogenannte Embodiment, die verstehen mittlerweile, dass die Art und Weise, wie wir denken, sehr viel damit zu tun hat, wie wir als Menschen mit unserem Körper arbeiten.
Wie sieht denn bei Ihnen dann so ein Tagesablauf aus? Also wir haben jetzt, also um diese ganzen Bereiche eben auch abzudecken.
Ja, also für Außenstehende, also wenn mich Leute sehen, die denken immer, ich bin arbeitslos, weil und bin Sozialfall, weil meistens fange ich morgens im Café an. Also ich frühstücke immer im Café. Aber im Café,
ist
für mich
sozusagen... Kannst du schon mal nicht so schlecht gehen.
Ist Lektürezeit.
Ja, okay. Also,
da nehme ich immer Bücher mit. Da lese ich dann und dann kommt eigentlich harte Schreibzeit. Also da habe ich dann so ein Schreibhaus, in das ich gehe. Und da schreibe ich dann 2-3 Stunden. Und wenn ich dann merke, dass mein Kopf müde ist...
Das ist das Schreibhaus, oder? Entschuldigung, wir haben das gerade eingesetzt.
Ja, das ist mein Schreibhaus. Das ist mein Schreibhaus.
Genau. Und der Riesengarten.
Ja, 10.000 Quadratmeter, die ich auch selber pflegen muss.
Was für ein Aufwand.
Oder pflegen will.
Ja.
Ja, das ist traumhaft. Also da arbeite ich dann und schreibe. Und wenn ich dann merke, dass mein Körper nicht mehr richtig funktioniert, dann ziehe ich meine Gartenklamotten an und dann grabe ich irgendwie 2 Stunden die Erde um oder mähe die Wiese oder schneide die Gehölze und stelle meinen Kopf auf Null. Ne, weil ich dann merke, dass mein Kopf müde ist und auf die Art und Weise regeneriert er sich. Und so nach einer Stunde merke ich dann, dass es innerlich wieder so ein bisschen anfängt zu simmern und dann kommen wieder Ideen hoch und dann schreibe ich die direkt auf. Und wenn ich dann fertig bin mit der Gartenarbeit, dann mache ich sozusagen Bürokratie, ne, oder treffe meine Familie und dann abends gehe ich trainieren, weil als Tänzer braucht man ja einen funktionierenden Körper. Ja, und dann ab 10 Uhr fange ich dann an, Wein zu trinken, mich mit Freunden zu treffen und dann lese ich ab und zu noch mal ein Buch.
Das ist ein langer Tag auf
jeden Fall. Ja, ist ein langer Tag, aber macht alles Spaß.
Und eine Sache haben Sie noch vergessen, das philosophische Labor haben Sie ja auch noch in Tübingen.
Ja, das philosophische Labor ist ein idealistisches Projekt. Also da geht es darum, im Grunde genommen, weil unsere Zeit...
Da sehen wir das gerade.
Ja, genau, das ist das philosophische Labor und das ist die philosophische Tafel. Das
ist aus wie in so einem Kloster, ne?
Das ist ein wunderschöner Raum. Und da geht es eben darum, sozusagen sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Es wird ja alles immer komplizierter, immer komplexer und es ist wahnsinnig wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Komplexität auf eine einfache Form runterbrechen, sodass jeder versteht, was es ist und auch jeder mitreden kann, weil wir ja in einer Demokratie leben. Und das ist die Aufgabe vom philosophischen Labor.
Also vornehmlich eben auch ein Austausch.
Genau.
Kommen auch einige Frauen?
Natürlich.
Es ist gemixt mittlerweile. Ja, ne?
Nicht nur mittlerweile, die sind genauso willkommen und gefragt wie alle anderen auch.
Ja, weil es geht jetzt darum, dass eben nicht einmal jede 5. Frau in Deutschland in der IT unterwegs ist. Im Physikstudium war es wahrscheinlich ähnlich. Ne?
Eine Frau, 120 Studenten.
Ja, so genau. Aber gerade in der IT gibt es einen riesigen Fachkräftemangel. Und eine Hochschule im Norden, die geht aber schon seit 18 Jahren einen ganz besonderen Weg, um mehr Frauen für das Studium zu begeistern. Johanna Lepper hat sie besucht.
Semesterstart für Jana Kederer. An der Hochschule Bremen studiert sie ein Fach, das im Norden einmalig ist. Internationale Informatik. Und zwar ausschließlich für Frauen. Eine bewusste Entscheidung.
Ich denke, dass wir uns hier in einem Safe Space quasi befinden und dadurch wenig Hemmungen bestehen,
dadurch, dass wir eben alle vielleicht auch in der Schule Erfahrungen gemacht haben, dass man sich nicht getraut hat, weil in Mathe halt meistens irgendwie die männlichen Mitschüler da ein größeres Selbstvertrauen haben oder ein größeres Selbstbewusstsein haben, da den Lehrern irgendwie zu zeigen, was sie können.
Parallel dazu gibt es an der Hochschule auch geschlechtergemischte Informatikfächer mit höchstens einem Viertel Frauenanteil. Die Abbrecherquote ist bei gemischten und weiblichen Studiengängen gleich. Rund die Hälfte gibt auf. Doch den Studentinnen im Frauenfach begegnen mitunter Vorurteile.
Dass viele Leute vielleicht denken, dass das Studium an sich wirklich anders wäre als ein normales Informatikstudium. Das ist nämlich tatsächlich nicht so. Und gerade dann in den höheren Semestern merkt man, dass man halt quasi auch eine vollwertige Informatikerin ist.
Trotzdem läuft im weiblichen Seminar einiges anders. Nachfragen, sich gegenseitig helfen, für die Frauen viel selbstverständlicher als für die Männer. Und Fragebögen der Hochschule zeigen, für die Studentinnen ist das besonders wichtig. Ein entscheidender Unterschied.
Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein anderes Studieren, weil ich vermutlich immer so ein bisschen diesen Drang hätte, mich zu beweisen unter einer Gruppe von Männern, damit die eben nicht denken, dass ich schlechter bin als sie, dass eben keine blöden Kommentare kommen, auch leider. Aber auch, dass wenn ich tatsächlich mal in einer Sache nicht so gut bin, oder für irgendetwas länger Zeit brauche, dass das eben nicht auf mein Geschlecht zurückgeführt wird.
Seit 12 Jahren leitet Professorin Gerlinde Schreiber den Frauenstudiengang. Sie denkt, dass bei klassischen technisch-naturwissenschaftlichen Fächern oft ein ausdrückliches Willkommen für Frauen fehlt.
Der Frauenanteil ging kontinuierlich runter, je populärer die Informatik für junge Männer wurde. Und dann gab es eben diese Untersuchungen, die nachgefragt haben, wo kommen die wenigen Frauen her, die Informatik studieren? Und da kommen überproportional viele von Mädchenschulen. Und das ist natürlich ein Argument gewesen, Frauenstudiengang einzurichten, weil man sieht, dass dieser Kontext offenbar ein größeres technisches Selbstbewusstsein hervorruft.
In der Mensa ist es offensichtlich. Frauen sind an der technisch orientierten Bremer Hochschule in der Minderheit. Tatsächlich werden aber auch die 36 Plätze für das rein weibliche Informatikstudium meistens gerade so besetzt. Fächer ausschließlich für Frauen, das haben auch andere Universitäten im Norden ausprobiert. In Stralsund war es Wirtschaftsingenieurwesen.
Wir haben ein Mindestmaß an Studierenden, die in einem Studiengang sein müssen. Und wenn der unterschritten wird, ist der Studiengang zu schließen. Und das war das Problem beim Frauenstudiengang. Wir haben grundsätzlich unsere Studiengänge umkonzipiert auf moderne Inhalte, auf aktuelle Inhalte. Und die sind abweichend von dem klassischen Bild des Maschinenbaus halt auch vielleicht interessanter für Frauen.
Tatsächlich schreiben sich in Stralsund seitdem mehr Frauen ein. In Bremen war für Jana Kederer das Miteinander ausschlaggebend.
Es gibt ein sehr enges Verhältnis zwischen uns und deswegen gibt es da sehr wenig Konkurrenz oder viel weniger Konkurrenz, habe ich das Gefühl, als in anderen Studiengängen.
Ja. Sie sagten gerade, im Grunde war es so, dass in der IT früher nur Frauen waren, ne, dass die das programmiert haben.
Ja, die ersten Programmierer waren Programmiererinnen.
Genau.
Das waren fast ausschließlich Frauen, die angefangen haben zu programmieren.
Haben Sie Ihre Frau eigentlich im Studium kennengelernt?
Nö.
Also, ach so, weil sie auch Philosophie macht, ne?
Die hat auch Philosophie gemacht, aber wir haben uns im Grunde genommen in der Bibliothek kennengelernt.
Aber finde ich so spannend, weil sie auch Philosophin, Tänzerin, Zeitforscherin. Und ihre Tochter, geht die auch in die Richtung?
Meine Tochter ist eine ganz versteckte Philosophin. Da weiß noch kein Mensch, was da rauskommt.
Aber da sieht man sie gerade zusammen.
Aber ich habe zwei. Aber das sind beides.
Ihre Töchter, ja, genau.
Meine Töchter sind beides Wundertüten. Also mal gucken, was passiert.
Ja, bei dem Vater, Tänzer.
Ja, die Mutter spielt
da
auch eine wichtige Rolle.
Genau, ja, allerdings. So, über das nächste Projekt wollen wir noch sprechen. Also, wir haben über ihr jetziges Buch gesprochen: Komplexität und wie wir lernen, damit klarzukommen. Wie geht's weiter? Was kriegen wir noch an die Hand?
Na, das Buch ist mir witzigerweise so ein bisschen dazwischen gekommen. Ich habe schon vorher an einem Buch gearbeitet über die Beziehung von Gehirn und Computer. Und dieses Buch, das schreibe ich jetzt gerade weiter und bringe das zu einem Ende. Das würde aber noch ungefähr 1-2 Jahre dauern. Und das ist eigentlich das Zwillingsbuch. Also die beiden Bücher gehören eigentlich
Warum
zusammen.
War Ihnen das so wichtig, über die Komplexität einmal zu schreiben?
Oder dazwischen? Ja, weil das so aktuell ist. Also das ist so, da sind wichtige Probleme drin, über die wir nachdenken müssen. Und es war mir sehr wichtig, diese Probleme so ins öffentliche Bewusstsein zu bringen.
Wie wir uns vorbereiten können, was wir daraus lernen.
Genau.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wehr, dass Sie uns das erklärt haben, ein bisschen runtergebrochen haben, unsere komplexe Welt. Morgen blicken wir auch auf die gesamte Welt, auf das politische Jahr nämlich. Es war viel los. Und das machen wir dann morgen mit der tollen, renommierten Journalistin Mariam Lau. Ja, einen ganz schönen Abend für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, wir haben ganz viel nach Hause gebracht, dass Sie auch was mitnehmen konnten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das geschafft haben. Vielen Dank.
Ich danke auch. Herzlichen Dank.